sei es jetzt mit Musik oder ohne Musik, sei es mit vielen Menschen, sei es allein. Aber heute sind wir zusammen. Heute singen wir zusammen und haben gesungen und erleben Gott einfach in unserer Mitte. Und das erwarte ich auch für heute Abend. Gott ist hier. Er ist da, wo wir uns als seine Kinder versammeln zu ihm in seinem Namen. Das ist das, was er uns zugesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Also wir dürfen davon ausgehen, der Geist Gottes ist heute Abend hier. Gott, der Vater, ist hier. Jesus ist heute Abend hier. Und ich freue mich auf diesen besonderen Abend. Das Thema für heute ist der Heilige Geist im Alten Testament. Und wir haben heute drei Punkte, all drei Unterpunkte, mit denen wir dieses Thema so angehen wollen. Da wollen wir uns zum ersten damit beschäftigen, mit dem Begriff Ruach, ja, als dem Begriff für den natürlichen Wind, aber auch für den Atem Gottes, für den Wind Gottes. Dann wollen wir uns im nächsten Punkt damit beschäftigen, das ist auch ein spannendes Thema, ja, die ekstatische Prophetie in der Frühzeit. Was sich dahinter verbirgt, kommen wir gleich dazu. Und im dritten Punkt wollen wir darüber nachdenken, wie ist das mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes im Königtum und dann im Prophetentum. Das ist natürlich ein großes Thema heute Abend und ich habe auch nicht den Anspruch, alles abzudecken innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Also verzeiht mir, wenn ich das nicht schaffe. Aber ich denke, so ein paar wichtige Punkte werden uns helfen. Einfach, es geht ja darum, dass wir den Heiligen Geist mehr kennenlernen, den Heiligen Geist besser verstehen. Und dazu gehört auch zu wissen und ein bisschen zu erkennen, hey, wie war das eigentlich im Alten Testament? Und morgen haben wir den Heiligen Geist im Neuen Testament. Da haben wir so ein bisschen so eine Gegenüberstellung und gehen da weiter rein. Ruach als Begriff für den natürlichen Wind und den Atem Gottes. Ruach ist hebräisch und es bedeutet sowohl Wind als auch Atem. Und es ist eine Kraft, die etwas anderes wieder in Bewegung setzt. Ein Windstoß ist spürbar, du merkst es auf der Haut, du merkst, dass Dinge durch die Gegend fliegen im Herbst, wenn die Blätter durch die Gegend fliegen, das ist der Wind, ja, das können wir dann feststellen. Und im Alten Testament gibt es zahlreiche Beschreibungen und Auswirkungen, wie dieser Wind also gewirkt hat. Und ich habe uns auf der Seite 9, auf der Oberseite von dem Skript heute, einfach mal so ein paar Bibelstellen auch mit aufgeschrieben. Und eine möchte ich mal so kurz hier betonen, das ist 2. Mose 14, 21. Und dort lesen wir, und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und das Wasser teilte sich. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die die meisten von uns kennen, die meisten schon auch weitererzählt haben, auch im Kindergottesdienst, ja. Und das Besondere an dieser Geschichte ist ja, es geht ja darum, in diesem Kontext, dass Israel aus der Sklaverei rauskommt, ja, dass sie befreit werden von Gott durch ihren Leiter Mose, der sie dann mitnimmt und sie aus der Sklaverei herausführt. Und da gibt es nun mal leider ein Meer dazwischen, durch das man irgendwie durch muss. Und dann lesen wir hier von diesem Wind, ja, und das ist auch dieser Begriff, der benutzt wird und hier für den ganz natürlichen Wind, den Gott geschickt hat. Das finde ich interessant. Und an dieser Bibelstelle, finde ich, ist auch eine Riesenermutigung drin. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch gerade in so einer Situation bist, wo du denkst, Mann, ich brauche jetzt endlich eine Hilfe. Ich brauche endlich, dass Gott eingreift. Und hier steht Folgendes, ja, dass wir lesen können. Und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen. Und hier, finde ich, ist so ein Ermutigungspunkt drin. Weißt du warum? Die standen am Wasser und es ging nicht weiter. Und die Feinde waren im Nacken, die haben die schon gehört. Die haben schon gehört, wie die Ägypter die Säbel gerasselt haben. Und dann steht hier tatsächlich, Gott hat es ihnen zugemutet, sag ich mal so. Die mussten eine ganze Nacht warten. Eine ganze Nacht hat der Wind geweht. Ich weiß nicht, wie du diese Geschichte sonst kennst. Man denkt so, Mose holt seinen Hirtenstab raus, schlägt einmal aufs Wasser und wusch, ist alles frei. Aber genau so war es nicht. Und ich finde, hier ist eine unheimlich starke Ermutigung drin, dass wenn Gott uns ruft und wenn wir mit ihm gehen und er uns führt in dieses neue Land, er hat uns hier auch aus der Sklaverei der Sünde befreit, wir dürfen ein neues Leben leben, hey, dass manchmal Dinge im Leben trotzdem wie so ein Meer vor dir sind und manchmal muss man so ein klein bisschen abwarten. Ne? Manchmal muss man abwarten, dass Dinge kommen, dass Dinge passieren und es ist nicht schlimm, wenn Dinge nicht sofort passieren, aber Gott ist da drin. Also ich finde, das ist eine ganz starke Ermutigung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ist cool. Das muss ich unbedingt euch weitergeben. An manchen Stellen der Bibel finden wir das auch, dass das Wirken des Windes, also von dem natürlichen Wind, mit dem Gottesnamen verbunden wird. Und dann wird es halt spannend. Ja? Wir finden das zum Beispiel in 1. Mose 1, 2, da heißt es dann Ruach Elohim, also das ist Ruach, der Geist und Gott zusammen, der Schöpfergott. Oder auch Jesaja 59, 19, da heißt es dann Ruach Jahwe, ne? Ist die Stelle, wo das so zusammenkommt. Und letzten Endes ist es so, dass du sehr viel sehen kannst, dass dieser Begriff Ruach einen großen Schwerpunkt hat im Alten Testament auf den natürlichen Wind, ja, auf das, was man sehen kann. Und ich glaube, dass wir einfach da Weisheit brauchen und geistliches Augenmaß, auch wenn wir Bilder immer so übertragen, dass wir das immer nochmal genau prüfen. Weil jedes Bild, was wir übertragen auf Gott oder wovon Gott denken, hat seine Grenzen, weil wir können Gott nicht fassen. Gott ist einfach größer. Wir können ihn nicht in Bilder reinpassen. Wir können uns das ein bisschen vorstellen. Wir bekommen einen Blick durch Schlüsselloch in den Himmel, wenn wir so diese Dinge, diese Bilder haben. Aber sie sind nie vollständig, weil wir können Gott nicht fassen. Ja, wir können ihn einfach nicht fassen. Der Mensch kann den Wind spüren und beobachten, aber ihn fassen und über ihn verfügen kann er nicht. Ja. Wind wird manchmal auch deswegen an manchen Stellen im Alten Testament beschrieben wie ein Haschen nach Wind, also dass Menschen etwas Sinnloses tun, was eigentlich keinen Sinn macht. Zum Beispiel bei Hosea 12, Vers 2, ja, da geht es um das Windweiden. Nochmal Hosea 8, dann das Windsehen oder Windbergen, also festhalten wollen oder halt auch Winderben, wie das in den Sprüchen heißt. Und in Israel war es so, dass ganz oft und ganz lange dieses Bild vom Wind mit einer Macht verbunden wurde, die man nicht kontrollieren kann, die man nicht im Griff hat. Teilweise auch eine ungewöhnliche Kraft, eine zerstörerische Kraft, die etwas umwerfen kann, die ein Meer teilen kann, die ganze Berge umwerfen kann. Und so können wir festhalten, dass Ruach als Begriff natürlich für den Heiligen Geist aus der Perspektive gut ist, dass wir sagen, wir haben es nicht im Griff. Wir können es nicht kontrollieren. Ja, wir können Gott nicht in eine Box reinpacken und ich weiß genau, wie er ist und den Heiligen Geist in eine Kiste reintun. Ich weiß genau, wie er funktioniert. Es geht darum, dass wir da auch ein Stück weit lernen dürfen, auch von dem Alten Testament, diese Ehrfurcht vor Gott zu haben. Diese Ehrfurcht vor Gott zu haben, er ist der Schöpfer und wir haben auch unser eigenes Leben nicht wirklich in der Hand, oder? Ich meine, es passieren manchmal Sachen, wo du dann denkst, warum passiert das gerade? Man fragt sich, man macht sich seine Gedanken. Aber ich glaube, dass Gott in Kontrolle ist und dass er Dinge auch leitet und führt, weil er ist Schöpfer. Und wir haben gewisse Dinge einfach nicht in der Hand. Und das führt uns in die Abhängigkeit zu Gott. Und das ist gut. Ja. Kommen wir zum Wort der Atem, der ja auch sich mit Ruach verbindet. Im Atem ist es so ein Atemstoß, der sich als Kraft äußert. Ja, im Atem zeigt sich die Vitalität des Menschen. Und das Atmen, das steht auch für Lebenskraft und für lebendig sein. Ja? Es gibt einen interessanten Vers in 1. Mose 45, da wird von Jakob berichtet. Und da heißt es dann, und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über ganz Land Ägypten, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er den Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist, sein Ruach, in ihm auf. Also Ruach wird praktisch als auf zwei Ebenen hier auch verstanden. Ja, auf der einen Seite ist es eine menschliche Ebene, wenn über Ruach gesprochen wird. Also mein Ruach, dein Ruach, du darfst aufatmen. Ja, das ist hier damit gemeint. Und gleichzeitig gibt es halt diese göttliche Dimension dabei, wenn Gott selbst seinem Atem gibt. Ja. Jakob konnte aufatmen. Er hat also erlebt, dass er hatte so eine Enttäuschung gehabt, ihr kennt die Geschichte von Josef und so, aber wo gesagt wird, dass er hier aufatmet, weil er plötzlich diese Hoffnung sieht, die Wagen sind gekommen und er fängt an, dass sein Ruach, sein Innerstes, wieder anfängt zu atmen, wieder zu durchzuatmen. Ja, das ist großartig. Der Atem wird im alten Gottes auch in Bezug natürlich auf Gott gebraucht, der dann den Lebensodem gibt. Bekannte Stelle aus 1. Mose 2, Vers 7, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das finde ich interessant, der Mensch wurde eine lebende Seele und das beinhaltet alles, was du hast, ne? Das heißt Geist, Seele und Leib. Das heißt, du bist eine Einheit, wenn Gott einen Mensch sieht, wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich als Ganzes, als Mensch. Und zwar als Geist, als Seele und als Leib. Und wir sollten das auch tun. Es ist ja so, jetzt kommen meine Malkünste. So, wir haben Geist, Seele und Leib. Ja? Und jetzt schreibe ich das nochmal hier drüben drauf. So. Und das Problem ist, dass wir sehr oft sehr so ein griechisches Denken haben. Und die Griechen haben Folgendes oft gemacht. Die haben das geteilt. Die haben das in drei verschiedene Bereiche geteilt. Wie so drei Schubladen. Also du hast Ja? Geist, Seele und Leib. Ja? Und dann gibt es so Theologien, die dann so sagen, okay, ich bin ein Geist, ich besitze eine Seele und ich lebe in einem Körper. Kennt ihr vielleicht auch schon mal den Satz. Das Problem ist aber, dass das hebräische Menschenbild so aussieht. Ja? Und das Ding ist, wenn du diese drei Teile, die eins sind von Gott gemacht und eins sind, wenn du die jetzt auseinanderziehst, dann fängst du an, in eine Gefahr hineinzukommen, dass ein Mensch sich aufspaltet. Nämlich in natürlich, in seelisch, weil seelisch ist ja schlecht, das ist ja meine Seele, mein Gefühl, das ist ja nicht so gut. Und nur ich lebe im Geist. Und das hat zu Entwicklungen teilweise geführt, so in der frommen Szene auch, wo das so sehr kultiviert wurde. Und dann hat man gesagt, ja, Hauptsache Geist ist alles richtig, aber meine Seele und mein Leib und so, das ist das völlig egal, das ist gar nicht wichtig. Aber Gott sieht uns im hebräischen Menschenbild, im biblischen Menschenbild immer als Einheit. Guck dir mal die Psalmen an. Wenn du die Psalmen liest, dann verstehst du, was ich meine. Da wird gesagt, ich spüre etwas, ja, und gleichzeitig kommt meistens eine Bemerkung, wie es meinem Körper damit geht. Mir klebt die Zunge am Gaumen, ich finde keine Worte. Ja, und all solche Dinge. Und das ist einfach, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir das erkennen, dass Gott uns als eins geschaffen hat mit diesen drei Elementen und wir tun gut daran, das auch so zu sehen. Es gibt auch im Alten Testament über diesen Ruach Bibelstellen, die so einen prophetischen Vorschatten auf Christus hinwerfen, wo es auch um das Wirken des Heiligen Geistes dann geht. Und das wird so deutlich in Jesaja 42, 6 bis 8. Da steht, so spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete, was ihr entspross, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihn gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Und mich erinnert dieser Vers so sehr daran, dass der Heilige Geist schon in dieser Zeit einen Ausblick geschenkt hat, was im Neuen Testament kommen wird. Weil das erinnert mich an Lukas Kapitel 4, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann werden diese Dinge aufgezählt. Und plötzlich sagt er, dieses Wort ist heute für euch erfüllt worden. Also das, was schon hier so anklingt im Alten Testament, wir sehen, da ist eine Verbindung. Ja, deswegen können wir das Alte Testament nicht abkneifen und sagen, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen das, weil viele Dinge daraus resultieren und es gibt Querverbindungen dann dazwischen. Gott bewirkt Leben durch seinen Atem, der Ruach Gottes macht lebendig, im Gegensatz zu dem natürlichen Ruach, dem Wind, der auch Zerstörung bringen kann. Gottes Odem schafft und belebt den Menschen als ganzen Menschen. Genau. Besonders deutlich in diesen Versen von Hesekiel, so spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Es geht darum, Hesekiel war ein Prophet und er hat eine Vision, er sieht etwas, Gott zeigt ihm etwas, ein großes Feld von Totengebeinen, von Skelettknochen. Also das hat sich kaum getraut, darüber zu laufen wahrscheinlich. Und er sieht dieses Feld und er sagt Gott zu ihm, hey, was meinst du, glaubst du, dass diese Knochen wieder zum Leben kommen? Und der Prophet Hesekiel ist ein schlauer Prophet, der sagt, keine Ahnung, Gott, du weißt es, ja, sag mal was. Und dann geht es darum weiter, dass Gott zu ihm sagt, pass auf, fang an zu weissagen über diesen Knochen und sie werden wieder zum Leben kommen. Und Gott sagte hier dem Propheten genau, was er dann sagen sollte und so genau so hat sich das dann zugetragen. Das heißt, dieser Prophet war hier ein Kanal, ein Sprachrohr und es fing damals schon an, dass der Heilige Geist Menschen benutzen darf und gebraucht, damit die Liebe und die Worte Gottes in diese Welt hineinkommen und wir es bewirken können. Ich finde das total großartig, wie er das hier macht und wie das auch beschrieben wird. Und da heißt es dann auch beim Vers 9 und 10, der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf von ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Also hier sehen wir ganz deutlich, dieser Atem Gottes, dieser Odem Gottes, der bringt Leben. Und deswegen brauchen wir den auch, diesen Atem Gottes. Interessant ist auch, dass in dieser Geschichte gesagt wird, dieser Wind, der kommt von vier Enden. Und das bedeutet, du kannst es nicht greifen, du weißt nicht, wo er herkommt. Aus welcher Ecke kommt er denn jetzt? Von da, von da, von da oder von da? Es zeigt nochmal so diese Souveränität von Gottes Geist. Im Alten Testament, da gab es so auch diese Linie, dass Gott seinen Geist, ja seinen Odem geben kann, aber dass er ihn noch wieder wegnehmen kann. Finde ich ganz interessant. Es war so, dass das dann da zum Ausdruck kommt, dass der Mensch mit seinem ganzen Sein abhängig ist von der Liebe und von der Gnade Gottes. Und das Ding ist einfach, dass diese Abhängigkeit vom Bundesvolk als Segen empfunden wurde. Können wir uns gar nicht so vorstellen. Aber Psalm 104 sagt Folgendes. Du verbirgst dein Angesicht, die erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus. Sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Also hier wird so eine Abhängigkeit deutlich. Abhängigkeit vom Geist Gottes, von diesem Ruach, von diesem Atem Gottes in meinem Leben. Und David hat gebetet im Psalm 51, Vers 13 war das, wo er sagt, Gott, verwirf mich nicht. Weiß nicht, kennst du das auch, dass du manchmal denkst, oh Gott, bleib bloß bei mir, geh bloß nicht weg, gerade jetzt nicht, bitte bleib. Ja? So wie die Jünger sagen, hey, kannst du nicht zum Abendessen bei uns noch bleiben, dass wir noch einen Snack einnehmen, bleib doch bei uns, es will Abend werden. Ja? Und er sagt dann tatsächlich im Psalm 51, Vers 13, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Ich finde das interessant, dass er hier so ein Bewusstsein hatte, ich bin total abhängig von Gott. Gott, wenn du willst, ja, dann, und du würdest deinen Geist von mir wegnehmen, ich würde vergehen, ich hätte keine Chance mehr. Abhängigkeit vom Heiligen Geist, Leben in dieser Heiligkeit des Geistes, das können wir bei David besonders, besonders gut lernen. In der Zeit des Exils, als Israel in Babylonien war, da wurden die Bücher von Daniel und von Hesekiel verfasst. Ja, Prophetenbücher, es war 608 vor Christus ungefähr. Und plötzlich wird hier in diesen Büchern wird so sehr deutlich diese anthropologische, also die menschliche Bedeutung und die Wirkung vom Heiligen Geist sichtbar. Der Heilige Geist ist der Lebensstrom, der jetzt zu den Menschen kommen soll, um sie zu retten, um sie zu erneuern und um sie auch zu beleben. Ganz bekannte Vers aus Hesekiel 36 möchte ich uns mal lesen. Da sagt er hier, ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und was hier so besonders ist, ist schon mal so ein Vorschatten, ein Blick ja in die Zukunft, ins Neue Testament. Weil wenn du einen einfachen Unterschied haben willst zum Heiligen Geist, Altes Testament, Neues Testament, kann man sagen, ganz verkürzt, im Alten Testament kam der Heilige Geist auf Menschen und im Neuen Testament kam er in den Menschen hinein. Und er schreibt hier von steinernes Herz, von fleischernes Herz. Und ich habe darüber nachgedacht und dann hatte ich so diese Verbindung bekommen, ein steinernes Herz, ja, erinnert mich an eine steinerne Tafel, wo ein Gesetz draufsteht. Ja? Und er sagt, dieses Gesetz, ja, was gut ist, das werde ich aber hinausnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Und das steht für diese Liebesbeziehung, die wir mit Gott haben dürfen. Das heißt nicht, dass die Gebote ausgelöscht sind, als Jesus kam. Ja, Jesus hat sie erfüllt, Matthäus 5. Jesus hat es erfüllt. Und in ihm ist die Erfüllung der Gesetze. Deswegen brauchen wir Christus, damit wir ein neues Leben haben, weil durch das Halten der Gesetze kommt kein Leben. Es zeigt einfach nur, es ist ein Indikator, die Gesetze zeigen uns, wo wir als Menschen eigentlich stehen und was für ein Level Gott eigentlich hat. Aber wir werden dem nicht gerecht und deswegen will Gott dir und mir ein fleischernes Herz geben und uns mit seinem Geist füllen, damit wir in den Ordnungen leben können und plötzlich merkst du, diese Ordnung ist die Beziehung mit ihm. Man kann also hier zusammenfassen, dass Ruach vor allem so diese anthropologische Dimension sichtbar werden lässt, also der Ruach, der Geist, der auf den Menschen kommt, der ihn zum Leben bringt, der ihn wieder aufatmen lässt und der geschenkt wird von Gott. Ja. Und das Menschenbild im Alten und im Neuen Testament sieht die Lebensvitalität und auch Qualität immer in der Relation, also in der Beziehung zu Gott, nicht getrennt von ihm. Gibt es da vielleicht Fragen so zum ersten Punkt von euch noch oder was euch gerade so? Ja, spannend, ja, danke. Mhm. Gut, wir wollen zum nächsten Punkt weiterkommen. Punkt 2, ja, die ekstatische Prophetie in der Frühzeit. Was ist denn das, Lars? Was bedeutet das denn jetzt? Im Alten Testament finden wir ein charismatisches Führertum und der Begriff Ruach wird hier in Verbindung ganz besonders mit Kraft benutzt, mit geistlicher Kraft. Wir lesen von Situationen, wo Menschen plötzlich ergriffen werden von einer Kraft und es passieren ganz eigenartige, kuriose Dinge. Und hier wird auch klar, dass es um eine übernatürliche Kraft geht. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir finden das in den Büchern Richter und im ersten Buch Samuel. Die sind so 1100 vor Christus etwa entstanden. Und zu der Zeit war es so, dass das Volk Israel Richter brauchte, die einfach das Volk geführt haben. Sie wurden dann eingesetzt, sie wurden befähigt dazu. Und wir lesen das zum Beispiel in Richter 3, die Verse 9 bis 10. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen, der rettete sie. Othniel, der Sohn des Kenas, den Bruder Kalebs, der jünger war als er. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Und er zog aus zum Kampf und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram-Narayam, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark über Kushan-Rishathaim. Also hier sehen wir einfach, dass sie geschrien haben, wir brauchen jemanden. Und dann liest du Formulierungen, was wir gerade schon gesagt haben, der Geist Gottes kam auf ihn. Das liest man öfter an der Stelle. Also irgendwie war der vorher nicht dann auf ihn, aber jetzt kam der Geist Gottes auf ihn. Und hier wird schon deutlich, wofür? Für einen ganz bestimmten Auftrag, für eine Mission, für einen Kampf, dafür, um ein Volk eine gewisse Zeit lang zu führen. Und wir sehen hier schon die Anfänge, das kannst du ohne Gott nicht, das kriegst du ohne Gott nicht hin. Vielleicht war er ein guter Kriegsmann, vielleicht war er sehr schlau, vielleicht war er bekannt, vielleicht war er sogar sehr beliebt im Volk. Aber was den Unterschied macht, damit er jetzt das Volk führen kann und richten kann, wie er sogar steht, ist die Salbung, dass der Geist Gottes auf ihn kam. Er konnte das nicht ohne. Und Gott hat ihn bestätigt, ja, und hat ihn zu diesem Punkt gesetzt. Und wir lesen dann weiter, der war hier der Bruder von Kaleb, ja, und das erinnert mich an Kaleb und Josua, ja. Kaleb und Josua, das waren ja die beiden Kundschafter, zwei von 12 Kundschaftern, die ausgesandt wurden, das neue Land Kanaan zu erkunden. Und alle 12 Kundschafter kamen mit einem Bericht zurück. Ja, 10 Berichte waren nicht so gut, aber 2 Berichte waren großartig. Und das waren die Berichte von Josua und Kaleb. Die haben nämlich gesehen, Mann, das ist ein Land, was Gott uns geschenkt hat. Und wir können es einnehmen. Wir können es schaffen. Wir können Husum einnehmen. Wir können Husum knacken, ja, glaube ich. Warum? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott mit uns ist. Und weil er uns einen Auftrag gibt, weil er uns salben will dafür, weil er uns bereitstellen will für diese Zeit, in der wir gerade sind. Und ich finde das so stark in 4. Mose 14, Vers 24, da heißt es dann von diesem Kaleb, ein anderer Geist war in ihm. Ratet, welcher Geist das war. Es war der Heilige Geist, es war der Ruach Gottes, der in ihm war, der auf ihm war. Und das hat ihn befähigt dazu, diese Situation ganz anders zu sehen. Er kam nach Kanaan rein und ja, er hat die Feinde auch gesehen. Ja, es sind Feinde im Land, ja, sind Riesen im Land, aber die nehmen wir zum Frühstück, weil Gott hat gesagt, dieses Land werden wir einnehmen. Und die anderen 10 Kundschafter, die hatten dann gesagt, du, was, ja, wir drehen lieber um, das wird nicht gut gehen. Deswegen diese Formulierung, der Geist des Herrn kam über ihn, kam auf ihn. Wir finden das bei den Richtern, wir finden das bei diesen charismatischen Führern, die wir da am Anfang der Geschichte sehen. Es gibt in 1. Samuel 10 einen ganz, ganz interessanten Bericht. Und zwar darüber, wie das passiert ist bei den frühen Propheten, als dieser göttliche Ruach kam, der zum einen dafür sorgte, dass sie prophetisch redeten, aber dass sie auch in Verzückung und in Ekstase gerieten. Und ich möchte uns das einfach vorlesen, auch wenn es jetzt vielleicht 1, 2 Verse mehr sind. Aber das ist einfach eine klasse Geschichte. Danach wirst du zum Hügel Gottes kommen, wo Wachposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Zither. Und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und geh vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme, um dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und es geschah, als er sich umwandte um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und all diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihr eine Schar von Propheten entgegen. Und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten und sahen, und siehe, er weissagt mit Propheten, da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter die Propheten gegangen? Und einer von dort antwortete und sagte, wer ist denn ihr Vater? Daher ist es zum Sprichwort geworden, ist Saul unter die Propheten gegangen. Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und ich finde das interessant, was hier passiert. Also dieser Saul ist unterwegs und er sieht Leute vor sich, die irgendwie ganz komisch sich bewegen, die sich ganz eigenartig verhalten, ja, die vielleicht auf dem Boden liegen, die nicht richtig reden können, die laut sind, die sich bewegen. Es passiert etwas Phänomenologisches. Ja, es passiert etwas, was du gar nicht erklären kannst. Etwas Übernatürliches, irgendwas Eigenartiges. Man hätte vielleicht auch denken können, wenn man sie sieht, man, sind die alle krank? Was ist los mit denen? Aber es war so, dass sie diese Verzückung hatten. Das heißt, der Heilige Geist kam auf sie und ihre Körper konnten gar nicht mehr gegen an. Sie konnten das gar nicht fassen, sie konnten das gar nicht greifen. Und es war so, dass dann Saul dazukommt und diese Sache war so ansteckend. Und er kommt dazu und auf einmal fängt er auch an, Saul einfach so in diese Verzückung, in diese Ekstase zu geraten und fängt an, in ihrer Mitte zu weissagen und zu sprechen. Es ist interessant, weil das Wort, was im Tenach steht, also in der hebräischen Bibel, für in Verzückung sein, ist die Verbform von Prophet sein, von prophetisch dienen. Also da sehen wir so eine Verbindung. Das heißt, das stand für die prophetische Verzückung, aber mit der Zeit hat sich das verschoben. Im Lauf der Geschichte von Israel ist es weggekommen von dem rein phänomenologischen, dass also irgendwas Komisches passiert, was man nicht einsortieren, nicht einordnen kann. Es hat sich verschoben zu einer Verkündigung der Schrift. Es hat sich dahin verändert, dass jetzt die Schriftpropheten angefangen haben, die Tora, das Wort Gottes, zu predigen und weiter zu aktualisieren im Volk. Und wir sehen dann auch, dass bei dieser Verzückung, das hat so eine ansteckende Wirkung, ja. Und es wird meistens auch mit Musik erwähnt, ja. Als 1. Samuel 10,5 oder auch die Geschichte aus dem 2. Könige 3,15 mit Elisa und den drei Königen. Interessant ist Folgendes. Wir finden in der Bibel dazu keine negative Bewertung. Ja. Es passiert einfach. Es geschieht. Aber in der weiteren Geschichte von Israel sehen wir, dass diese Verzückungen, diese Ekstasen, dass die dann aufgehört haben. Und die Frage ist ja, wie können wir das aus heutiger Sicht denn, wie können wir sowas einordnen? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dazu ist es wichtig, dass wir erkennen, dass ja die ganze Bibel, die Heilsgeschichte von Gott, die er mit uns Menschen hat, ein Prozess ist, wo Dinge sich zuspitzen. Versuch uns das mal aufzumachen. So. Zeit geht in die Richtung, ja? Okay? So. Wenn wir das jetzt so einordnen wollen, warum passiert sowas, das macht doch gar keinen Sinn, wofür ist das eigentlich? Ja, dann sehen wir ganz am Anfang, als Gott so, hat Gott sein Volk gehabt, Volk Israel. Ja, und dann hat er Priester gehabt. Und es gab Könige. Und es gab Propheten. Richtig? So. Und was wir sehen können, ist, dass hier in diesem Bereich, wo die Richter dann waren, ungefähr hier, da lesen wir jetzt praktisch von diesem Phänomen. Und warum steht das da drin? Wenn wir den ganzen Kontext sehen, so wie diese Entwicklung ist, dann geht es darum, dass alles, was hier passiert, eine Zuspitzung findet dahin. Ja? Das heißt, am Anfang war das Volk, dann waren die Priester, dann gab es die Propheten, die Könige waren da, die Salbung hatten von Gott. Und dann gab es zum Schluss, bevor das Neue Testament anfing, einen letzten Propheten aus dem Alten Testament. Den letzten aus dem Alten Testament. Wer hat eine Idee, wer das sein könnte? Noch einen anderen Vorschlag? Ich glaube, vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, dass der letzte Prophet aus dem Alten Testament Johannes der Täufer ist. Warum? Weil er war der Letzte, der dann sagt, siehe, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass in der Zeit von Jesus das Alte Testament ja noch voll da war. Der neue Bund war ja noch gar nicht da. Jesus wurde geboren in das Alte Testament und es hat sich dann verändert, erst nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, es kam der neue Bund und dann setzte der neue Bund auch ein. Deswegen sagt er zum Beispiel auch ganz oft, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs ist, achtet auf das, was die Priester sagen. Schaut nicht auf ihr Leben, aber achtet auf das, was sie sagen. Also Jesus hat das sehr, sehr wertgeschätzt. Und meine Meinung ist, dass Johannes der letzte Prophet war, der im Alten Testament aktiv war, der auf Christus hingewiesen hat. Kannst du auch anders sehen. Und dann passiert Folgendes, dass hier diese phänomenologischen Sachen hier passieren. Und es ist eine Hinwendung, es ist eine Entwicklung dorthin. Versteht ihr? Es bahnt sich an, es muss gar nicht so viel Sinn haben. Ja, da werden Leute in Verzückung geraten durch den Heiligen Geist und denkst, hey, was soll das, wofür? Ja, es fängt aber an, dass Gott immer mehr das konzentriert und hinführt im Lauf der Geschichte auf Christus hin. Und als Jesus dann auferstanden ist, dann kam Pfingsten, Ausgießung vom Heiligen Geist und dann war es die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja? Und dann sagt er natürlich in Apostelgeschichte 1,8, ja, wenn der Geist Gottes auf euch kommen wird, dann werdet ihr Kraft bekommen. Wofür ist diese Kraft da? Um Zeugnis zu sein, um die Liebe Gottes weiterzugeben, um Jesus bekannt zu machen, um ihm die Ehre zu geben und dafür zu sorgen, dass neue Gemeinden gegründet werden. Und ich sage mal so, die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, so bis Kapitel 6, 7, sagen wir mal, da lief das richtig rund und hat die Gemeinde ist geblüht, ist aufgewachsen. Du siehst davon, dass Zeichen und Wunder passieren. Gottes Heiligkeit ist da, Stichwort Hanna und Ananias und Sapphira. Gott ist einfach da und spürbar in der Gemeinde. Aber Gott hat ein Ziel und möchte, dass sein Wort rauskommt. Und deswegen kam dann irgendwann Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und wenn du das nachschaust, dann wirst du lesen, es kam eine große Verfolgung auf die Gemeinde. Und das hat wozu geführt, dass sie in alle Welt hinausging. Also entweder haben wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 und wir gehen und wir tun das. Oder wir haben Apostelgeschichte 8, Vers 1 und Gott schiebt uns ein bisschen, jetzt kommt in die Gänge. Das war hier so die Situation in der Gemeinde. Und letzten Endes geht es dann darum, dass von Christus aus, er ist das Zentrum, ja, er ist der Mittelpunkt. Von da aus geht es dann in die ganze Welt, geht es dann wieder raus. Ja. Und das bedeutet, dass diese Dinge, die wir da im Alten Testament lesen, die wir vielleicht schwer verstehen können, ihren Sinn darin haben, dass wir spüren, hier ist eine progressive Zuspitzung, so nennt man das. Es geht auf Christus alles hin und dann kommt Christus und deswegen ist er der Anker und Dreh- und Mittelpunkt der Geschichte.
Und geht es danach auch im Begriff, wenn du sagst, es ist eine progressive Zuspitzung, wenn dann alle vertrieben werden in die ganze Welt, weil es ja wieder so ab 8,1 quasi auseinander
Da gibt es verschiedene Begriffe, aber den kann ich dir jetzt nicht nennen. Den wüsste ich jetzt nicht. Aber hier ist es wichtig, wovon wir herkommen. Es ist was Progressives, klar. Sehr gut, danke. Ja. Und ich finde es einfach stark, ne, dass wir das sehen können, wie Gott am Ende auch handelt. Letzten Endes geht es hier um Matthäus 28, ne, wo es darum geht, macht die ganze Erde zu Jüngern, macht die Menschen zu Jüngern, von eurer Heimatstadt an bis an die Enden der Erde. Und im Zentrum dieser Schriftauslegung letzten Endes geht es um Christus. Es geht immer darum, dass wir alles, was wir lesen und was wir hören, was wir hier auch erkennen, auch aus dem Alten Testament, es ist eine Hinbewegung, es ist eine Hinspitzung, es ist eine Hinführung zu Christus hin. Und Schlüssel ist dafür, was uns hilft, das zu verstehen, ist Hebräer 1, Vers 1 und die folgenden Verse. Da steht nämlich, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welten gemacht hat. Und ich finde das so stark, weil letzten Endes ist es so gut zu wissen, dass Christus ist derjenige, der die Mitte ist und der auch zu dir und mir spricht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und er, der Heilige Geist, wird das in uns wieder lebendig machen, wird uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass ein prophetischer Dienst oder Prophetie heute nicht mehr geht oder dass es das nicht mehr gibt. Das können wir halt nicht sagen. Das ist immer noch vorhanden. Ich finde es auch spannend, zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, da gibt es so eine, so eine Geschichte von dem Agabus. Ja, das war ein Mann, der hatte 4 Töchter, die konnten alle prophezeien, die konnten alle weissagen. Und dann ist er auf einem Schiff und er ist mit Paulus da zusammen. Und dann ist es so, dass dieser Agabus, der nimmt so einen Gürtel und er bindet die sich um die Hände und um die Füße. Und dann sagt er ein prophetisches Wort auf diesem Schiff und sagt, pass mal auf, wem dieser Gürtel gehört, dem wird es genauso ergehen mit den Juden, wenn er auf die Juden kommt nach Jerusalem. Ja? Und letzten Endes war das Paulus sein Gürtel. Ja? Also hier hat Paulus ein prophetisches Wort bekommen. Er wusste, wo er hingeht. Er wusste auch, ich werde wahrscheinlich von dieser Reise nicht zurückkommen. Und dann kommt so eine prophetische Bestätigung von jemand, der ihm jetzt seinen Gürtel dann nimmt und das ihm so zeigt. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass wenn Prophetie kommt, wenn ein prophetisches Wort kommt, dann kannst du es immer daran prüfen und messen. Ja, es ist das, was du schon in dir selber weißt vom Wort Gottes her. Ja, was du schon in dir trägst. Ja. Im 1. Samuel 16 lesen wir von der Einsetzung von David als König. Und Israel ist kein König-Gottum, sondern hier findet eine delegierte Autorität an David statt. Die Salbung, die sein Vorgänger, der Saul, hatte, der König, die ging dann auf ihn über. Das war eine Geistsalbung. Und genauso kam der Segen dann später auf den David. Der Autor von Handbuch der Dogmatik, der heißt Jochen Hilberath, ist ein guter Autor, der hat mal das so formuliert: Jetzt geht es nicht mehr um das Versetztwerden in prophetische Verzückung. Geistverleihung und Salbung verbinden sich mit geistgewirkter, autoritativer Verkündigung und Weisung. Mit David erreicht die Geisterfahrung Israels ein neues Stadium. Ja, wir sehen, es bewegt sich hin. Der Ruach ergreift nicht mehr in Situationen äußerster Not fast überfallartig ein. Sie wird vielmehr zu einer bleibenden Gabe für den Gesalbten, den Erwählten Jahwes. Und dann gibt es so Rituale, an die das gebunden wurde. Das heißt, da wurden dann Könige mit Öl gesalbt. Das kommt dann zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und letzten Endes führt sie das in das Amt hinein, was sie dann ausfüllen sollen. Wir können auch im Prophetentum im alten Israel davon ausgehen, dass es viele Berufspropheten gab, die an den Königshofen gelebt haben, die auch dafür Geld bekommen haben. Und die teilweise in der Gefahr standen, ihre Fahnen in den Wind zu hängen, wie man so schön sagt, um das zu sagen, was dem König in seinen Ohren kitzelte, was ihm gefallen hat. Und den frühen Propheten, denen war das auch bewusst. Ja, ich finde das so interessant. In Micha 3, Vers 5, da lesen wir: So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Finde ich irgendwie spannend hier, wie Gott das auch durchschaut, das System. Finde ich gut. Und die frühen Propheten, die hatten oft so einen Hader auch mit ihrer Berufung, mit dem, was Gott ihnen so gegeben hat. Zum Beispiel Amos. Ne? Amos hat mal gesagt, hey, ich bin kein Prophet, ich bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem kleinen Vieh weg und der Herr sprach zu mir, geh hin, weissage mein Volk. Und hier wird nochmal deutlich, wie abhängig auch Propheten vom Heiligen Geist und vom Gott sind. Wie abhängig sie davon sind, dass Gott zu ihnen spricht, dass er ihnen das offenbart, was sie dann noch aussprechen sollen. Weil zu der Zeit war es so, dass dieses Wort Prophet ja nicht nur für die echten und richtigen Propheten benutzt wurde, sondern auch für die falschen Propheten. Und dieses Ekstatische, was wir am Anfang gerade eben betrachtet haben, aus der Frühzeit von diesen charismatischen Führern, aus der Richterzeit, das reichte dann irgendwann nicht mehr als Zeichen für den Beweis der Echtheit. Es ging davon aus, von diesem Geist Gottes getrieben und bewegt zu sein, um etwas zu tun, um etwas umzusetzen, um etwas zu verkünden, etwas zu prophezeien, nämlich die Tora nochmal zu aktualisieren. Es gab damals auch Prüfsteine, ob diese Botschaft, wenn ein Prophet sie weiterbringt, zu der Zeit, ob sie dann von Gott kommt oder von nicht. Zum Beispiel war ein Prüfstein war in 5. Mose 18, das Zeichen musste also auch eintreffen. Und 5. Mose 13, 2, da geht es darum, das sollte ein Wegweiser zu Gott hin sein. Und das finde ich interessant, weil das hat sich gehalten. Weißt du, wie kann ich denn wissen, ob ein Prophet oder ein prophetisch begabter Mensch tatsächlich so aus diesem Geist Gottes heraus ein prophetisches Wort sagt oder ob er einfach nur gut geträumt hat und mir was Nettes sagen will? Ja, und ich glaube, der Punkt ist einfach der, dass wir erkennen dürfen, dass ein echter Prophet heute oder ein prophetischer Dienst wird dich immer auf Christus hinweisen, wird dich immer zu Jesus hinführen. Ein echtes prophetisches Wort wird dich immer in die Bibel hineinführen, wird dich niemals von Jesus wegführen. Ja. Wir lesen das in Matthäus 24, 26, so, wo auch Jesus da gefragt wird und wo er da über die Endzeit spricht und wo er dann sagt, pass mal auf, wenn die falschen Propheten kommen, die werden dann zu dir sagen, komm mal raus in die Wüste, da ist er. Aber da findest du nichts, sondern was findest du da? Wüste, Leere, Einöde. Du findest nur dich selbst. Also das heißt, ein falscher Prophet fängt an, dich irgendwo hinzuschicken und er versucht, dich zu dir selbst zu führen, damit du dich selbst auch erlösen kannst. Könnt ihr das folgen? Du kommst in die Wüste, wie es hier sagt, er schickt dich dahin, bist alleine in deiner Wüste oder in deiner Kammer, das wird hier auch in dem Vers so genannt. Und dann fängt diese Verwirrung an, weil da ist nicht Christus. Ja, deswegen achte auf, wen du hörst. Achte darauf, ist das, was mir jemand sagt, auch mit der allerbesten Absicht, aber führt mich das in das Wort Gottes hinein? Führt mich das näher an das Herz von Jesus? Und das ist ein guter Prüfstein, um das festzustellen. Wir können also so zusammenfassen, Ruach wird in bestimmten Situationen auf den natürlichen Wind bezogen, er ist nicht verfügbar, wir können ihn nicht greifen. Und Ruach wird auch auf den Atem Gottes, diesen Lebensatem bezogen, diesen Atem, der aus Gottes Mund kommt. Im charismatischen Führertum kommt Gottes Geist hinein, es bleibt aber nicht dauerhaft dabei. Und im ekstatischen Prophetentum der frühen Zeit ist es so das erfahrbare Momentum des Zeichen der Begegnung mit Gott. Und erst ab dem Königtum, da ist es dann so, dass es stabiler wird mit dem Heiligen Geist, wie wir das gerade schon beschrieben haben, durch Salbung, durch Geisterfüllung und Führung in das Amt hinein. Das Reden vom Geist Gottes im Alten Testament hat eine breite Spanne. Dieser Geist schafft Leben und belebt die Schöpfung. Er weckt und leitet charismatische Rettergestalten und Propheten, ruht auf den Königen, besonders auf dem verheißenen und endzeitlichen König, Knecht, Propheten Jesus. Und schließlich wird der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Und da machen wir heute ein Komma, weil wir werden da morgen weitermachen mit dem Heiligen Geist im Neuen Testament.